Heute zu Gast der Gründer der unfassbar erfolgreichen Tourenplanungs-App Komoot, Markus Hallermann.
Ja, leider stellt man halt auch fest, dass es eben nicht nur ein Urteil ist und dann gehen die wieder in Revision und das Urteil ist ja nur in der USA und für wen gilt es denn eigentlich wirklich und was hilft, wenn es das Urteil gibt, aber es ist überhaupt nicht durchgesetzt bekommen, weil wir eine App einreichen, die einfach trotzdem hängen bleibt und wir in Deutschland dann gegen Apple klagen müssten. Also leider ist es eben nicht nur das eine Urteil, aber wir beobachten es auf jeden Fall.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ihr alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Ich bin natürlich Fan von vielen Gästen hier im Podcast, aber ich gebe auch zu, bei einigen der Personen, die hier zu Gast sind, kenne ich dann das Produkt, was die jeweilige Person erfunden hat oder um das sich herum versucht, eine Firma aufzubauen, kenne ich manchmal gar nicht so gut, weil ich nicht unbedingt Zielgruppe bin für all die Ideen und Produkte, die hier sozusagen über die Firmen und Gäste reinrutschen. Bei Komoot, also im heutigen Podcast, ist es anders. Da habe ich selber erlebt, wie es mein Leben zumindest besser gemacht hat. Ich fahre ganz gerne mal Fahrrad mit Freunden und über diese Komoot-App oder diese Komoot, Angebot habe ich halt auf einmal Touren entdeckt, die ich so auf keinen Fall gefahren wäre. Wir alle haben da echt schöne Momente gehabt und dachte, wie geil ist das denn, dass es hier eine Community gibt, die uns Sachen zeigt, die wir sonst halt nicht so gesehen hätten und dass es auch Komoot gelingt, diese Community wirklich am Leben zu halten, am Ende auch zu monetarisieren. Das ist schon ziemlich clever, dass natürlich in der Tiefe digital, es ist sozial, es ist extrem clever gemacht. Eine Firma, die zu Unrecht auf ganz vielen Listen der Grown-Ups und Unicorns eigentlich fehlt, es ist wahrscheinlich noch kein Unicorn, aber eine Firma mit sicherlich mehreren 100 Millionen Bewertung, die eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit hat, wie sie haben sollte. Das liegt auch daran, dass die Gründer sehr, sehr quiet sind und ich bin entsprechend richtig froh, dass der Markus Hallermann gesagt hat, okay, für OMR mache ich mal eine Ausnahme mit euch, spreche mal ein bisschen, erkläre mal ein bisschen, was wir hier machen und das ist ziemlich abgefahren. Deswegen jetzt direkt rein ins Gespräch mit Markus Hallermann von Komoot. Moin Markus.
Servus Philipp, danke für die Einladung.
Ihr seid schon relativ quiet, ne? Dafür, dass ihr so eine fette App gebaut habt.
Ja, keine Ahnung. Wir versuchen, uns aufs Geschäft zu konzentrieren, schrägstrich unser Produkt zu bauen.
Erzähl mal, wie es losging. Also Komoot kennen ja, glaube ich, ziemlich viele, wahrscheinlich nicht alle, aber mittlerweile in Deutschland eine sozusagen Household Name, weil man damit einfach standardmäßig seine Touren plant.
Ja, wir wollen, also eigentlich schon immer wollten wir es so einfach wie möglich machen, Outdoor-Erlebnisse zu planen, rauszugehen, Spaß zu haben. Das war von Anfang an unsere Mission. Wir haben alle einen technischen Hintergrund, also alle Founder haben irgendwo einen technischen Zugang und auf der anderen Seite einen Sport- und Tourismuszugang zu dem ganzen Thema und haben das Problem gesehen, dass wenn ich in München sitze und Mountainbiken gehen will, ich gar nicht so einfach eine Tour bekomme. Und das können wir lösen oder haben wir geglaubt, lösen zu können und daran arbeiten wir den ganzen Tag.
Seit wann macht ihr das?
Wir haben angefangen, darüber nachzudenken, irgendwann 2009, so in einem sinnvolleren Rahmen. Und gegründet haben wir dann Komoot Anfang 2010.
Und welche Rolle spielt die Tatsache, dass ihr einfach so früh da wart? Da war die App-Landschaft ja noch eine ganz andere, ne?
Ja, ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil war, weiß ich nicht. Wir haben auch mit Sachen gekämpft, dass wir unser eigenes Subscription-System entwickelt haben, das heute ready-made geliefert wird. Ist sicher auf der einen Seite ein Vorteil gewesen, weil die Wiese noch ein bisschen grüner war. Auf der anderen Seite haben wir schon viel Tech-Stack entwickelt, den ich heute wahrscheinlich nicht mehr entwickeln würde. Mhm.
Aber erklär mal so ein bisschen das Grundprinzip. Also für welche Sportarten, Aktivitäten, wo kommt es ursprünglich her? Was ist so die Wurzel und was ist eigentlich, was ist der Hauptnutzen?
Also der Hauptnutzen ist, raus in die Natur gehen, aktiv zu sein, und das egal, ob das deine Feierabend-Rennradrunde ist, Mountainbiken, Wandern, der Urlaub, eigentlich immer, wenn ich rausgehen will, schöne Erlebnisse haben will. Was das eint, ist, dass es immer darum geht, eine schöne Tour zu haben, die personalisiert sein muss und typischerweise auch an meinem Standort sein muss. Und dieses Problem versuchen wir bestmöglich in der App zu lösen. Was steckt dahinter? Eine große Community, die ihre Daten und ihre Erlebnisse teilt, also Empfehlungen da draußen teilt. Wo ist es schön zum Mountainbiken? Wo ist es schön zum Rennradfahren? Wir haben da ein bisschen anderen Ansatz, dass wir uns im Prinzip angucken, was sind die speziellen Merkmale oder das Highlight einer Tour? Also dass wir sagen, wenn du wandern warst, der eine Gipfel, die eine Hütte, das ist relativ einfach. Aber dann an der Isar oder an der Alster, das eine Segment, das besonders schön zum Joggen ist. Und wir dann über diese Empfehlungen von Nutzern wieder Touren für dich personalisiert bereitstellen. Und mit diesem ja sehr datengetriebenen Ansatz, mit Hilfe einer Community, schaffen wir es halt in Anführungszeichen überall, personalisierte Touren zu liefern.
Und man muss sagen, das Kernasset ist ja, diese Community zu haben. Also ihr habt ja nicht Redakteure, wie man das so meinen könnte, ne? Wie früher irgendwelche Magazine, wo dann der Redakteur eine Fahrt irgendwie vorgegeben hat. Sondern ihr habt ja wirklich, wie viele Leute? Millionen von Menschen, die da ihre Touren teilen. Das ist ja für euch eigentlich der Gamechanger,
ja,
oder?
Ja, also das ist, wenn man es aus einer Investment- oder Company-Sicht sieht, dann ist das Schöne, dass wir keine Stückkosten für die Produktion von Touren haben. Das Asset ist die Community, die ihre Recommendations teilen, und wir es halt so schaffen, personalisierte Empfehlungen zu liefern, wo sonst überhaupt gar keine da sind. Also wenn ich irgendwo südlich von Wolfsburg die 10 besten Rennradtouren südlich von Wolfsburg, dieses Buch, das gibt's nicht, weil einfach kein geschäftliches Interesse dahinter ist. In diesen Wolfsburgs dieser Welt wohnen aber die meisten Menschen und wollen am Feierabend oder am Wochenende auch raus, egal ob mit der Familie am Wochenende oder eben die Rennradtour. Und wir schaffen das durch unseren Ansatz über die Community und über unser Daten Analytics Machine Learning Topic dann tatsächlich dieses Produkt zu liefern, wo es die meisten Menschen brauchen.
Und die 100 Millionen Dollar Frage oder wie auch viel auch immer die Firma mittlerweile wert ist, wahrscheinlich noch mehr, ist ja, wie hat man diese Community gebaut? Wie habt ihr die incentiviert? Wo kommen die Leute her? Also das will ja jede Brand, so eine tolle Community zu haben, die da sozusagen kostenlos Consumer-Generated Content herstellt, sich mit euch identifiziert. Wie habt ihr das aufgebaut?
Ich denke, was jetzt, wenn wir in neue Märkte gehen, so ein Hauptthema ist, oder eigentlich, wenn man immer so einen Community-Ansatz hat, hat man ein Henne-Ei-Problem. Ohne Content keine Community und ohne Community kein Content. Was wir anders machen ist, schon wenn wir in einen neuen Markt gehen, können wir weltweit mobile Routenplanung liefern. Das heißt, auch in Japan kannst du im Moment auf der Karte deine Rennradtour zusammenstellen, und wir sind dort vor allen anderen da draußen, dass du diese Route dir selbst handmade zusammenbaust. Und auch dort sind wir vor allen anderen, die da draußen sind, egal ob das ein Garmin oder ähnliche Gerätehersteller sind. Und damit schaffen wir ein Produkt für eine initiale Community, die dann eine Tour macht und dann sagt, ja, dieser eine Anstieg oder Pass oder Hütte auf meiner Tour war besonders schön. Und so kriegen wir diesen Nukleus, diese initiale Keimzelle hin. Was dahinter steckt, ist, dass wir den ganzen Tech-Stack für Maps, Navigation, Routenplanung für unterschiedliche Sportarten, dass wir den komplett selbst entwickelt haben und das bei uns liegt, dass wir sowas liefern können.
Aber wie findet jetzt ein Japaner Komoot? Also ich meine, das ist ja ein spezieller Begriff schon, nicht gerade unbedingt gängig. wie kommt der Japaner auf euch?
In einem neuen Markt kommt er über die Core-Communities, die wir ansprechen. Also wir suchen uns spezielle Communities raus, die dann dieses Produkt brauchen, also wo auch der Product Market Fit am größten ist, also beispielsweise Gravel Rider in Japan, die sprechen wir gezielt an über spezielle Kanäle einmal oder dann eben auch, dass wir auf Events gehen, in Magazinen sind, die dort relevant sind und so einen initialen Aufschlag machen. Und aber unser größter Wachstumskanal dann ist Word of Mouth.
Das heißt, das gute Produkt in Verbindung mit einer sehr, sehr spitzen Initial-Community.
Ja.
Okay, und der typische japanische Markteintritt ist dann wirklich der Gravel-Bike-Rider?
In Japan haben wir noch keinen fetten Aufschlag gemacht, sondern unsere Hauptthemen sind im Moment in Europa zu skalieren und dort ist es der Gravel-Rider und über die Core-Community dann in weitere reinzuwachsen.
Ist Gravel-Bike-Riding auch die Aktivität, die dann bei euch auf der Plattform am meisten geteilt wird?
Nee, das sind schon in Anführungszeichen, die meisten Leute gehen schon Rennrad fahren oder in Anführungszeichen normales Fahrrad fahren, wandern. Es ist dann schon sehr schnell die Aktivität, die ich jeden Tag mache oder die ich standardmäßig mache, die auch geteilt wird. Und auch der Hardcore-Community oder Core-Community-Mensch macht sonst Aktivitäten wie Rennradfahren, Fahrradfahren gehen, mit der Familie rausgehen. Also das ist ein großer Unterschied von Komoot zu allen anderen Sport- oder Outdoor-Apps da draußen, dass wir das über alle Sportarten hinweg bieten. Und die meisten Menschen eben auch mehrere Sportarten machen. Also der Gravel Rider geht typischerweise am Wochenende auch mit der Familie raus wandern oder mit seinen Kumpels Rennrad fahren oder auch mal Mountainbiken. Und dass wir das über alle Sportarten anbieten, ist auf der einen Seite der große Vorteil für den User und auf der anderen Seite eben, dass der spitz angesprochene User dann für alle auch Content generiert.
Aber ihr macht kaum so richtig Werbung für die App sozusagen an den normalen Endkunden. Also ich bin zum Beispiel jetzt keine ganz spitze Zielgruppe, aber ich habe die Schönheit der App tatsächlich erlebt, weil ich selber Fahrradfahren war mit Freunden und mein Kumpel dann alles über Komoot gemacht hat und wir hatten da in Schleswig-Holstein die geilsten Strecken, wo ich gefragt habe, wo kommen denn diese Strecken her? Ja, und er halt Komoot. So, trotzdem, wenn er jetzt nicht dabei gewesen wäre, dann hätte ich das nicht gefunden.
Ja, das kann gut sein. Wo wir in Anführungszeichen normale Werbung machen, ist dann primär oder zu einem großen Teil auf der Paid-Ad-Seite, dass wir Downloads generieren für Leute, die danach suchen, nach unterschiedlichen Sport-Apps. Und auf der anderen Seite, Word of Mouth, besonders in einem Markt wie Dach, ist schon unser allergrößter Hebel und auch der am besten skaliert.
Mhm. Macht ihr irgendwas, um Word of Mouth zu incentivieren oder so?
Wieder an den Core-Community, auf User-Seite nicht. Du kannst schon Regionen verschenken oder ähnliches, aber das, was sich herausgestellt hat, was am allerbesten funktioniert, ist, dass Leute das Erlebnis, / des Produktes zu dem Erlebnis geführt hat, teilen.
Okay. Und über andere Social-Media-Plattformen, mittlerweile habt ihr auch sozusagen Influencer auf eurer eigenen Plattform, ne?
Wir haben auf der einen Seite Influencer auf unserer eigenen Plattform, aber wir suchen uns schon auch Ambassador aus, die Komoot als Marke vertreten. Das ist aber wieder auf einer sehr, sehr spitzen Zielgruppenseite. Also ob die dich erreicht werden hätten, weiß ich nicht. Die hätten vielleicht deinen Kumpel erreicht, der dann die Route plant, das Erlebnis bereitstellt und dich so auch hookt. Aber das ist tatsächlich unser größter Hebel und auf den wir auch eigentlich am stärksten setzen, dass wir sagen, wir wollen ein geiles Produkt bauen, das die Leute dann auch wirklich weiterempfehlen.
Und du sagst, bei vielen Apps ist es ja so, dass die schon davon profitiert haben, dass sie rausgekommen sind zu einer Zeit, als der App Store nicht so kompetitiv war. Aber das sagst du, seht ihr jetzt bei der Expansion nicht, sondern ihr kommt in anderen Ländern genauso gut voran wie damals in Deutschland?
Wir kommen sicher in manchen Themen besser voran wie in Deutschland, weil wir ein paar Sachen gelernt haben, das Produkt ein ganzes Ende weiter ist. Natürlich bewegen wir uns jetzt auch in einem kompetitiveren Umfeld. Das fällt mir schwer, dort zu sagen, ob wir jetzt davon mega profitiert hätten oder einen großen Nachteil haben, aber ja, sind wir schneller gewachsen, weil die Wiese grün war? Weiß ich nicht. Auch ein Runtastic, die ja um ähnliche User erstmal auch eine Sport-App sind oder eine App, die für ähnliche Aktivitäten verwendet, war auch immer ein großer Konkurrent. Was kann ich verwenden? Deswegen weiß ich es nicht. Auf jeden Fall sieht man, dass es kompetitiver wird, was jetzt Marketing-Ausgaben oder in neue Länder Spendings angeht, das wird auf jeden Fall kompetitiver und die Landschaft insgesamt reifer.
Wer ist denn euer größter Wettbewerber oder wer sind denn so die wichtigen? Garmin hast du genannt?
Ja, Garmin ist ein Stück weit ein Competitor, ist aber primär Partner, einfach weil wir sagen, dass wir den User entlang der gesamten User Journey begleiten wollen. Das heißt, wenn du ein Garmin-Nutzer bist, weil du sagst, du hast diese Uhr oder du hast ein GPS-Gerät, weil du es haben möchtest, dann planst du weiterhin mit Komoot deine Route. drückst Speichern und wirst dann von Garmin navigiert. Am Ende ist die Route wieder bei dein Erlebnis wieder bei Komoot. Das heißt, es ist ein integraler Teil deiner User Journey. Wenn wir so die reinen Apps oder Plattformen angucken, gibt es einen großen, der im Rennradbereich unterwegs ist und aus den USA und umgekehrt auch im Outdoor-Bereich gibt es einen, der sehr von der Editorial-Content-Seite kommt.
Okay. Und wie groß ist die Firma mittlerweile?
Kommt immer darauf an, wie man es misst, in Anführungszeichen, wie groß wir sind. Wir sind jetzt 85 festangestellte Leute mit gut 40 Freelancern zusätzlich. Umgekehrt haben wir inzwischen 23 Millionen registrierte User.
Okay. Und wenn man ein bisschen recherchiert, gibt es Statements im Netz. Ich glaube auch, mein Stammgast Sven Schmidt hat schon mal eine Spekulation losgetreten, dass ihr so im DS-Podcast zwischen 20 und 30 Millionen Umsatz macht aktuell.
Da hat er ziemlich gut geschätzt.
Okay. Was ja, sagen wir mal, sehr, sehr interessant klingt, wenn man in Anführungsstrichen nur 85 Menschen ernähren muss und Marketing so rauf und runter fahren kann, wie man es gerade braucht.
Es kommt immer darauf an, wann man eine Firma wie interessant findet, aber aus einer finanziellen Sicht ist es auf jeden Fall eine interessante Company.
Mhm. Ja, ich unterstelle jetzt mal, musst du nichts zu sagen, aber wenn man so die Umsatzzahlen hört und die Kosten mal dagegen hält, die man sich vorstellt, dann kann da locker ein achtstelliges übrig bleiben.
Auch die neun Stellen. Na, acht waren möglich. Acht sind schon möglich.
Ne? Genau. Und sag mal, ihr habt das ja Bootstrap gebaut, ne? Ihr habt ja irgendwie am Anfang auch relativ lange alleine gearbeitet. Mittlerweile ist glaube ich der June Fund mit dabei und so, aber im Wesentlichen ist das eine Bootstrap-Company, ne?
Ja, sagen wir es mal so, wir sind jetzt nicht mit Millionen vollgepumpt. Wir haben ganz am Anfang Investment vom Brandenburg Frühphasenfonds bekommen. Das ist im Prinzip funktioniert sehr ähnlich wie der HTGF, nur in Brandenburg und ein bisschen mehr Geld können sie geben. 13, 14 ist dann der June Fund und noch ein paar weitere reingekommen. Aber seit dem Zeitpunkt leben wir komplett aus unseren Umsätzen.
Und trotzdem, wahrscheinlich rennen euch jeden Tag irgendwelche Investoren, Private Equity, die Bude ein.
Jeden Tag nicht, aber wir sind auch nicht so präsent, wie du festgestellt hast. Das hat seine Vor- und Nachteile. Aber so viele klingeln nicht, aber ist im Moment auch nicht wirklich relevant, einfach weil wir ganz gut monetarisieren.
Wenn man Monetarisierung anschaut, das hast du gerade gesagt, dann zahlt man aber einmalig bei euch und ist dann Komoot-Nutzer für wie lange?
Hoffentlich bist du Komoot-Nutzer für immer. Wir haben im Prinzip auf der B2C-Seite ein zweigestuftes Geschäftsmodell. Auf der einen Seite verkaufen wir die Karten. Das ist so ein sehr, sehr straightforward für den User-Geschäftsmodell, wo du einzelne Regionen kaufen kannst. Das ist sehr klassisch Freemium. Deine erste Region schenken wir dir. Wir kommunizieren das als, du kaufst eine Karte. Du kaufst die Lizenz für Offline-Turn-by-Turn-Navigation. Funktioniert als Karte deutlich besser. Und du kannst dort einmalig die ganze Welt kaufen, was dich sehr, sehr attraktiv anhört, für 30 oder 20 Euro die ganze Welt zu kaufen. Und dann haben wir jetzt seit 3 Jahren on top für die high-engaged User Premium-Subscription-Modell, was auch extrem gut anläuft.
Was bekommt man denn noch on top, wenn man eine Premium-Subscription macht?
Du bekommst sowas wie sportspezifische Karten, kannst sehr, sehr leicht mehr Tagestouren planen, bekommst das Wetter entlang der Tour angezeigt, kannst deine eigenen Collections bauen. Du hast auf der anderen Seite, wenn du jetzt deine Radeltour an die Ostsee nimmst, einen Versicherungsschutz, der dich dann nach Hause bringt oder ins nächste Hotel, wenn du liegen bleibst oder einen Unfall hast. Und als sechstes, dass du bei E-Commerce-Partnern kontinuierlich günstiger einkaufst.
Okay. Trotzdem mal nachgefragt, weil ich jetzt drüber nachdenke, so aus der Digital-Business-Sicht, dann wäre es doch eigentlich attraktiver gewesen zu sagen, unsere Nutzer schließen ein Abo ab und kaufen nicht einzelne Karten. Weil wenn sie die Karte einmal haben, dann haben sie ja für immer. Das heißt, du hast einmal monetarisiert und dann ist die Karte weg und dann hat er die. Wenn du jetzt ein Abo hättest, dann könnte jemand, der das Produkt geil findet, jahrelang bezahlen. Würden Leute ja machen, siehe andere Apps. Warum habt ihr diese Monetarisierung gewählt?
Hängt damit zusammen, dass wir sehr, sehr früh dran waren. Auch 2010 haben wir schon ein Abo-Modell entwickelt, das aber einfach nicht gezogen hat. Woran das lag? Zum einen, dass dort der Sprung von mobil auf dann im Web bezahlen relativ mühsamer war. Es gab noch kein Abo von Apple bereitgestellt. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, hat besonders im Dachmarkt, wo wir stark sind, wo wir stark gewachsen sind, das Jamba-Monats-Abo, was die Affinität der Deutschen zu mobilen Abos anstellt, schon deutlichen Schaden genommen. Würde ich es heute nochmal bauen, weiß ich nicht, ob ich es wirklich anders machen würde. Schrecklich, das ist eine der großen Fragen, vor der wir stehen. Dass wir so einen großen Teil der User so gut monetarisieren, ist schon auch ein riesiger Vorteil. Wir schaffen es jetzt im Premium Subscription schon riesige Retentions oder Renewal Rates zu bekommen. Aber wenn man sich viele andere B2C-Abo-Modelle anguckt, dann muss man sich schon fragen, ob die nicht sehr nah an einem One-Time-Payment eigentlich sind.
Aber das heißt, meine Beobachtung ist nicht ganz falsch. Mein Abo-Modell wäre schon eleganter.
Ist das, sagen wir es mal so, wenn ein Abo-Modell perfekt funktioniert, dass man eine sehr hohe Renewal Rate hat, dann ist es natürlich schöner, für immer Umsätze zu generieren. Klar.
Aber man kriegt doch nicht mehr gedreht, ne? Weil ich meine, einmal jetzt die Karten verkauft hast, wenn du jetzt einem Nutzer sagst, jetzt kauf bitte das Abo, dann fühlt er sich ja veräppelt, weil er hat ja die Karte schon mal bezahlt und eine andere Mal, die hat jetzt immer.
Also ich glaube, dasselbe Feature-Set, das zur initialen Monetarisierung geführt hat, dann demselben User wegzunehmen und den Abo zu überführen, ist Blödsinn oder das kann man schon probieren, war nicht unser Weg, sondern was wir gemacht haben, ist, ergänzend ein Subscription-Modell dazuzustellen. Das heißt, auch jetzt, wenn du die Welt einmal gekauft hast, kannst du ein Premium-Subscription zusätzlich kaufen für eben weitere Funktionalitäten, sodass du ein Upgrade schaffst. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut.
Sind eigentlich noch alle Mitgründer an Bord? Ich meine, ihr wart, glaube ich, mal 6 Stück, ne?
Ja, wir sind 6 Mitgründer und alle sind an Bord und alle sind, soweit ich sagen kann, sehr glücklich an Bord.
Okay. Ist ja ungewöhnlich, mit 6 Leuten zu gründen, aber was war der Auslöser?
Ich glaube einfach, dass wir von Anfang an gesehen haben, dass wir ein starkes Team brauchen, das über viele unterschiedliche Skills verfügt und wir dann Stück für Stück in Anführungszeichen an der Idee, an der Company gebaut haben und dann in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir gründen, auch gesagt haben, ja, dann sollen ruhig alle auch daran beteiligt sein.
Macht ihr auch eine Werbevermarktung?
Es gibt einen Ads-Product innerhalb von Komoot, das aber auf eine spitze Zielgruppe ist. Das sind auf der einen Seite Tourismusdestinationen und auf der anderen Seite Outdoor-Brands, die werben. Das ist im Prinzip ein natives Werbeformat. Das heißt, dort wird Content, den die produzieren oder in der App haben, einer breiteren Zielgruppe zur Verfügung stellen. Ein einfaches Beispiel ist, wenn du in Hamburg bist, dann will es Tirol dir typischerweise erzählen, dass es im Tirol viel schöner zum Wandern ist als rund um Hamburg und dass sie mit ihrem Outdoor-Content dich erreichen. Das ist bezahlte Reichweite.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast. Okay, das heißt, es gibt dann jetzt 3 Erlössäulen, aber die Abos, dann der Karten- oder Länderkauf, wie du es nennst. Mhm. Und dann die Werbung. Noch was Viertes?
Nein, im Moment nicht.
Okay, aber die, oder kommt was? Ist das geplant?
Im Moment auch nicht.
Was wäre da noch vorstellbar?
Was Komoot ja macht, ist, wir sind Teil deiner Experience oder deiner User Journey rund um schöne Erlebnisse. Und wie du gesagt hast, ich kann mit Komoot auch meinen Urlaub planen. Und wir sitzen ja dort am Anfang der Journey. Das heißt, du fängst an, darüber nachzudenken, wo du denn hingehst. Und dort ist jetzt der Erste, der reinkommt und erzählen will, dass du besser ins Tirol fährst, Tirol-Werbung. Aber dann willst du ja typischerweise das passende Wanderhotel oder das passende Mountainbike-Hotel, wo du gut aufgehoben bist. Und wenn wir jetzt schon die User-Journey abbilden, dann ist es jetzt in Anführungszeichen No-Brainer zu sagen, warum kann ich nicht auch mein Hotel dort buchen? Oder warum dann nicht auch eine Guided Wanderung vor Ort? Oder wenn du an deinen Transalp denkst, warum nicht der Guided Transalp? Also ich glaube, wenn es rund um geile Erlebnisse da draußen im Outdoor-Bereich, da gibt's noch viele, viele Anknüpfungspunkte, wie man weiter monetarisieren kann. Uns geht's im Moment immer darum, erstmal ein geiles User-Produkt zu bauen und dann, wie du so ein bisschen an der Monetarisierung vom Tourismus siehst, wie können wir dann Partner in die User-Journey integrieren, sodass es für den User auch einen Mehrwert darstellt und nicht, wie können wir einfach einen Banner hinflatschen, der irgendwas bewirbt.
Aber ist aktuell 70% des Umsatzes die Karten?
Weniger. Premium ist unser Subscription-Modell ist schon deutlich stärker. Und B2B, die nativen Ads, sind gut in 10-12% Bereich.
Okay. Und sagen wir, der Name Komoot kommt aus dem kleinen Walsertal oder so?
Ja, er kommt aus dem kleinen Walsertal. Das ist heißt einfach und praktisch. Das ist ein Walser-Dialekt. Das sind so, ja, das sind eingewanderte Waliser-Schweizer, die dort nach Österreich eingewandert sind. Das ist dort, wo wir herkommen. Und was wir eben, wie ich am Anfang gesagt habe, wir wollen es jedem so einfach wie nur irgendwie möglich machen, rauszugehen. Und deswegen soll Komoot einfach und praktisch sein, dass ich einfach nur die App aufmacht und ein geiles Erlebnis habe.
Was ist denn die meist hochgeladene oder bearbeitete Gegend bei euch? Ist das das Kleinwalsertal oder wo sind die meisten, also wo die meisten Strecken, wo sind die meisten Menschen aktiv?
Dort, wo sie wohnen. Einfach dadurch, dass wir einen Service anbieten, dass ich eben meine Feierabendtour, meine Wochenendtour machen kann. Da sieht man, dort werden die Touren dort hochgeladen, wo die Menschen wohnen. Also es ist NRW-Ballungszentren sind dort, wo am meisten Touren hochgeladen werden. Rund um Berlin, rund um Hamburg, rund um München. Also gar nicht so das, was man klassisch im Kopf hat. Die meisten Touren werden in Tirol hochgeladen. Dort sind halt in Anführungszeichen relativ wenig Menschen, die regelmäßig Outdoor-Aktivitäten machen. Einmal, zweimal im Urlaub. Aber die meisten Menschen gehen halt Fahrrad fahren, wandern, laufen, da wo sie wohnen.
Und gibt es bei euch auch ein Editorial-Team, das sozusagen innerlich nochmal nacharbeitet oder selber auch dann sozusagen Regionen bearbeitet, die nicht so frequentiert sind?
Auf der Seite, dass wir den User-Content nacharbeiten, das ist auf einer sehr geringen Seite, primär irgendwelche Complaints, ob es falsch ist oder ob es nicht erlaubt ist oder ähnliches. Wo wir schon investieren, ist mit Partnern in Content, in unseren eigenen. Wie gesagt, dass wir sehr spitze Zielgruppen haben, dass wir beispielsweise speziellen Gravel-Content erstellen. Also wir haben schon ein sehr, sehr großes Editorial-Team, das auf der einen Seite Partner unterstützt oder dann passend zur Brand gemeinsam Content erstellt.
Mhm. Verfolgst du die Diskussion, die es gerade rund um Apple gibt, also den Apple App Store? Da gibt es ja Epic oder Spotify, die nicht so gerne so viel Geld an Apple bezahlen würden. Ihr seid ja genauso betroffen. Wie siehst du das Thema?
Also natürlich sind wir genauso betroffen. Die machen schon einen sehr, sehr großen Schnitt.
Ich glaub, 30% im ersten Jahr.
Im ersten Jahr sind es die 30%, im zweiten Jahr die 15% beim Abo, die dort fällig werden für uns. Man kann sowohl Apple als auch Google schon zugutehalten, dass sie mit dem App Store ein System geschaffen haben, der erstmal ganz, ganz viel ermöglicht haben. Ob das diesen großen Revenue-Share wert ist und ob das wirklich dagegen steht, ist aus meiner Sicht sehr fraglich. Und vor allen Dingen, dass man ein System geschaffen hat, wo man mit so viel Druck arbeiten kann und keine Alternativen hat, ist schon betrachtenswert, würde ich sagen.
Das heißt, auch der Umsatz von euch, ist der dann nach dem Share oder ist dann die größte Position bei euch Kosten, ist dann das, was ihr an Google und Apple abgeben müsst?
Der Stück kosten ja. Also wenn du eine Karte kaufst, dann ist der größte Share an Google und Apple, ja.
Okay, das heißt, ihr vereinnahmt einmal den Umsatz, aber gibt dann direkt dann die 30% wieder raus?
Ja, also von deinen 30 Euro für die Karte kommt ein deutlich geringer Teil bei uns am Konto an.
Also dann nur im ersten nur 20?
Ja, der Staat hält ja auch noch die Hand auf. Ja, die Umsatzsteuer geht auch noch weg. Kommen knapp 18 Euro, irgend sowas kommt bei uns an.
Und jetzt gibt es ja dann dieses Urteil, dass jetzt Apple und es doch zulassen muss, dass irgendwie auch andere Zahlungsdienste akzeptiert werden. Geht jetzt in die Richtung? Versucht ihr jetzt irgendwie andere Zahlungsoptionen einzubauen?
Langfristig, glaube ich, wird es in die Richtung gehen. Viele dieser Argumente kann man nachvollziehen. Es ist ja innerhalb Apple, würde ich sagen, warum kann man nicht Apple Pay? Jetzt viele der Argumente sind ausgehebelt komplett, wenn Komoot Apple Pay statt iTunes integrieren würde. Dann wären viele der angeführten Argumente aus meiner Sicht komplett weg. Wir selber warten noch ein Stück weit ab, wann sich denn die Urteilslage in unterschiedlichen Ländern verfestigt. Das macht ja auch, so wie ich es verfolge, einen Unterschied, ob man im Moment in der USA sitzt oder was Korea gemacht hat, wo sie ja nochmal ganz andere Daumenschrauben ansetzen und nochmal ganz anders unterwegs sind. Und ich glaube, es wird noch ein halbes Jahr oder Ähnliches dauern, bis man dort irgendwo vielleicht dann auch von Apple zu wieder einer globalen, anders gelagerten Lösung kommt.
Okay, aber es ist schon ein Thema, was du logischerweise sehr eng verfolgst.
In jedem Fall macht er einen deutlichen Unterschied, ob man 30% mehr oder weniger Umsatz hat.
Ja. Ja, also ich meine, das ist ein Urteil und zack, wäre es einige Millionen mehr für euch.
Ja, leider stellt man halt auch fest, dass es eben nicht nur ein Urteil ist, sondern gehen die wieder in Revision und das Urteil ist ja nur in der USA und für wen gilt es denn eigentlich wirklich und was hilft, wenn es das Urteil gibt? Aber es ich überhaupt nicht durchgesetzt bekommen, weil wir eine App einreichen, die einfach trotzdem hängen bleibt und wir in Deutschland dann gegen Apple klagen müssten. Also leider ist es eben nicht nur das eine Urteil, aber wir beobachten es auf jeden Fall mit Spannung, wie es sich konsolidiert.
Bist du im Austausch mit anderen Unternehmern hinter, sagen wir mal, so umsatzstarken Apps wie bei euch? Also mit wem redet man da in Deutschland? Oder sprichst du mit den Spotify-Kollegen oder gibt es da so Austausch?
Wir reden schon immer wieder mit Gründern aus Deutschland. Es ist gar nicht so einfach, Leute zu finden, die vor ähnlichen Problemen stehen, also eine B2C-App bauen und dann ähnliche Metriken haben und ähnlich über ein Produkt denken. Aber beispielsweise die Blinkist-Leute, mit denen sprechen wir relativ oft und finde ich, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Austausch, weil eben auch Subscription-Modelle, sehr ähnliche Probleme, sehr ähnliche Topics den ganzen Tag.
Und sag mal, was ist denn sozusagen bei euch der Ausblick? Also du hast jetzt gesagt, Internationalisierung ist ein Thema, verkaufen auf jeden Fall nicht, weitere Business Cases einbauen. Machst du den Job die nächsten 10 Jahre?
Ich hoffe, dass ich den Job weit länger als die nächsten 10 Jahre mache. Also für alle Gründer ist es wirklich geil, so eine Company zu bauen und ein Problem für User zu lösen. Was im Moment unser Hauptthema ist, ist international zu skalieren und die Company wie auch das Produkt voranzubringen.
Aber da in Europa hast du gesagt?
Im Moment Europa. Das ist die Welt. Das ist jetzt so eine Frage, was wir nächstes Jahr machen. Das sind gerade unsere Fragen, wie wir global skalieren. Wir sehen sehr, sehr viele Märkte, dass es sich schon deutlich bewegt, ohne dass wir was tun. Aber da wird in den nächsten Jahren uns sicher beschäftigen, wie wir das weltweit skalieren.
Welche Rolle spielen denn Kooperationen? Also du hast jetzt gerade auch mit Garmin erzählt, dass ihr mit so einem Hardware-Partner kooperiert. Gibt es da noch andere? Also vom Fahrradhersteller ist ja einiges denkbar.
Ja, wir sind auf der einen Seite eben alles, was GPS, egal ob das Device am Lenker oder die Uhr angeht. Das kann sein, dass das ein sehr spezialisierter wie Garmin ist, aber auch mit Apple Watch entwickeln wir eigene Apps oder Google mit Samsung Tizen, jetzt wieder Google. Und umgekehrt sind wir schon auch im E-Bike-Bereich vertreten. Also Bosch ist einer unserer größeren Kooperationspartner, einfach weil es auch extrem gut passt. Ich habe ein Fahrrad, das mich plötzlich enabled, weit mehr zu erleben und dann auch die passenden Erlebnisse zu bekommen. Da kommt Komoot wieder ins Spiel, um mich dann eben auch zu navigieren und zu sehen, wo ich hin muss. Das sind so die Gründe. Ja.
Ist das was bei euch inbound reinkommt oder macht ihr da, sagen wir mal, sehr viel Business Development, ruft Firmen an und schlagt euch quasi
aktiv vor? Müssen wir uns schon drum kümmern. Also langsam kommt sowas auch inbound, aber das ist schon was, worum wir uns sehr strategisch eine ganze Weile gekümmert haben.
Okay.
Und auch immer noch tun.
Und seid ihr starker Corona-Gewinner gewesen? Also ist jetzt in den letzten Jahre nochmal besonderes Wachstum zu sehen, weil die Leute alle in Deutschland irgendwelche Touren gesucht haben und dann bei euch gelandet sind und nicht mehr irgendwo am Strand gelegen haben in Ägypten?
Ja, also das eine ist, dass ich nicht in den Urlaub gefahren bin. Das ist auf jeden Fall ein Teil. Was für uns der viel stärkere Teil war, ist, dass praktisch deine Freizeitaktivitäten weggefallen sind. Also du konntest nicht ins Kino gehen, ins Café gehen, dich mit Freunden treffen, sondern eigentlich das Einzige, was noch übrig geblieben ist, oder zumindest eins der wenigen, das übrig geblieben ist, ist rauszugehen, Fahrrad zu fahren, wandern zu gehen, die Natur zu erleben und das in Anführungszeichen auch noch alleine, wo du festgestellt hast, dass du ja jetzt die passende Tour finden musst. Und deswegen sind wir schon ein sehr, sehr starker Profiteur der Einschränkungen.
Also das heißt, so viel Wachstum wie in den letzten Monaten ist wahrscheinlich in den nächsten Jahren schwierig wieder hinzubekommen.
Ja, in jedem Fall. Also wir versuchen alles schnellstmöglich zu wachsen. Wenn man sich Komoot anguckt, dann sind wir im Durchschnitt für die wichtigsten KPI immer um die 70-80% year over year gewachsen. Letztes Jahr waren das gut 50% mehr. In dem 70-80% Bereich ist schon unsere Ambition, kontinuierlich zu sein und zu bleiben.
Jetzt hast du ja auch schon gesagt, ihr willst eh nicht verkaufen, aber trotzdem nur, um den Zuhörern ein Gefühl zu geben. Wenn man jetzt die Wachstumszahlen hört und wenn man gerade ein bisschen uns dann den Eckdaten schon mal lange hangelt, dann seid ihr auch schon auf dem Weg zu einem etwas übersehenen, vielleicht deutschen Unicorn?
Ich finde die Bewertungsthematik immer ein bisschen schwierig, aber wir tun auf jeden Fall alles, in diese Richtung zu kommen, was die Eckdaten angeht, wie diese Eckdaten dann von wem auch immer in Company Value umgerechnet werden. Kann man ja verschiedenste Ansätze wählen. Aber sagen wir es mal so, wir sind nicht Lichtjahre davon weg. Wir sind aber auch von noch niemandem als Unicorn bewertet worden.
Ja, okay. Fangen wir mal hier an, das Thema langsam in der Szene einzupflanzen, dass da irgendwelche Marktbeobachter euch nicht ständig vergessen.
Ja, von mir aus sollen die uns durchaus auf der Liste haben. Wofür dann auch immer.
Man konnte nachlesen, dass jemand, der ein sehr, sehr gutes Händchen hat, der René Benke aus Österreich, aber bei euch investieren wollte, aber es hat irgendwie nicht geklappt, habe ich in der Recherche gesehen.
Das hat nicht geklappt, primär, weil wir sagen, wir bauen eine unabhängige Company, ein unabhängiges Unternehmen und der ja durch die Signa Sports United ein sehr strategisches Interesse hat. Also wir arbeiten mit denen auf einer operativen Ebene sehr, sehr gut zusammen, aber wir haben gesagt, wir wollen keinen strategischen Investor. Und darum hat es nicht geklappt.
Das heißt, auch die Adidas-Kollegen, die ja mit Runtastic unterwegs sind, oder jetzt könnte man sich vorstellen, Fahrradhersteller oder ähnliches, das wollt ihr bewusst nicht?
Nee, aus unterschiedlichen Gründen. Also einmal wollen wir eine Company bauen und nicht in Anführungszeichen die Community für wen auch immer bauen. Und umgekehrt macht es dann auch aus einer Company-Sicht, aus meiner Sicht, wenig Sinn, strategische Investoren zu haben, oder zumindest für uns macht es wenig Sinn, strategische Investoren zu haben.
Aber auf eurer B2B-Seite sind durchaus Top-Firmen gelistet. Also ich hätte verstanden, dass da jetzt, sagen wir mal, Tourismusverbände für Tirol und ähnliches werben, aber ihr habt ja auch eine Telekom, Lufthansa, das sind schon irgendwie Big Names, die da bei euch Werbung schalten.
Auf der einen Seite Werbung geschaltet haben oder auf einer Service-Seite zusammenarbeiten. Also was haben wir mit der Telekom gemacht, dass du im Prinzip Regionen geschenkt bekommst. Das ist eine relativ einfache Werbepartnerschaft. Mit der Lufthansa ging es eine ganze Zeit lang drum. Wenn du jetzt in eine Destination, wenn du nach Mallorca fliegst, dann ist ja das Fliegen ein Teil des Erlebnisses. Aber du bist ja primär nach Mallorca geflogen, um dann dort was zu erleben. Und da helfen wir halt auf der Outdoor-Seite weiter. Das heißt, das ist dann auch eine Service-Kooperation, die wir mit unterschiedlichen Leuten haben.
Was bekommt man eigentlich als Top sozusagen Creator bei euch? Gibt es irgendein Incentive?
Fame. Also der für einen Teil der Leute, also ein Teil der Leute teilt Inhalte einfach nur, weil sie was Gutes tun wollen, weil sie sich als Teil der Community sehen und sagen, ja, ich möchte das, was ich profitiere davon, auch ein Stück weit wieder zurückgeben. Ein anderer Teil hilft dann zusätzlich zu incentivieren, dass wir eine Pioneer-Community, heißt das, dass wenn ich jetzt in Rosenheim, dort wo ich bin, die besten Wandervorschläge mache, dass ich einen speziellen Status bekomme. Erstmal Experte und wenn ich der Allerbeste in der Region bin, Pioneer, das ist so eine zusätzliche Incentivierung.
Das ist ein bisschen wie der blaue Haken bei Instagram.
Ja, den bekommst du ja, glaube ich, wenn du eine verifizierte Persönlichkeit bist. Ich weiß nicht, ob das mit der Qualität deiner Fotos zu tun hat. Wo man es vielleicht kennt, ist bei Google Places oder Foursquare hat es ja ähnlich mit seinen Krönchen gemacht. Das sind so die Mechanismen dort.
Also ich meinte eher so eine virtuelle Auszeichnung. Also ihr zahlt kein Geld aus, logischerweise, sondern die Person bekommt einfach eine Anerkennung im Rahmen eines kleinen Stickers bei euch in der App dann.
Genau.
Das ist eigentlich schon verrückt, wie man die Leute damit auch locken kann, ne?
Ja, auf der einen Seite locken, das kommt ja immer auf die Persönlichkeit an, aber ich finde es gar nicht so verrückt, wenn man sich jetzt Wikipedia anguckt, dann in Anführungszeichen gibt es ja noch viel verrücktere Communities, wo man nicht mal Fame bekommt, sondern einfach nur an einem gemeinsamen Werk arbeitet, das danach viel besser ist als davor. Und per se finde ich das schon was Faszinierendes, dass die digitalen Plattformen oder Möglichkeiten sowas geschaffen haben, dass Community Engagement Probleme löst.
Gibt es noch andere Communities? Also finde ich einen super spannenden Gedanken. Also bei Wikipedia, ne, das ist ja so weltweit eine der wahrscheinlich Top-Beispiele. Ihr seid ein Beispiel. Wo guckst du noch hin? Also welche Community von ihrer Mechanik und Struktur her beobachtest du noch, um davon zu lernen vielleicht?
Also wo es ja ähnlich ist, ist dann bei Developern, alles was Stack Overflow angeht, wo ja im Prinzip Fragen beantwortet werden oder Insights gegeben werden. Ich denke, wir selber setzen auf OpenStreetMaps auf. Das funktioniert recht ähnlich wie Wikipedia, aber für Geodaten. Ich glaube, es gibt ein paar Beispiele und ein paar sind halt in Companies inkludiert. Und ein paar sind tatsächlich wie Wikipedia, da fallen mir nicht zu viele Beispiele ein, wirklich freie Enzyklopädien oder Nachschlagewerke oder Datenbanken. Mhm. Leider sieht man auch relativ wenig wirklich erfolgreich, oder ich kenne relativ wenig wirklich erfolgreiche von der ganzen Open-Data-Seite von staatlicher oder EU-Seite. Da wird sich aber vielleicht auch ein bisschen was bewegen.
Und innerhalb von Firmen, sagst du dann, die gerade genannten sind ja schon Top-Beispiele, also Stack Overflow und sowas.
Stack Overflow, und ich meine, wir haben ja die Community auch auf Komoot, wo man sagen, die Inhalte werden geteilt. Ich meine, was ist noch eine riesige Community, ist, wenn man sich YouTube anguckt, also was man heute alles in Anführungszeichen mit einem einfachen Video löst, was vor einiger Zeit unlösbar geworden wäre oder sehr, sehr schwierig, ist ja dort auch ein riesiger Schatz an Wissen entstanden, aber halt in Anführungszeichen. Der Unterschied zu Wikipedia und YouTube ist, das eine ist eine Company, das andere ist wirklich eine freie Enzyklopädie ohne einen Owner und ohne irgendeine Vorgabe.
Ist es für euch auch ein Grund, sagen wir mal, quiet zu sein, damit die Community da nicht das Gefühl hat, dass ihr zu merkantil drüber nachdenkt?
Ach, das weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Also die Community, die weiß ja auch, in Anführungszeichen, also die Top-Content-Creator haben jetzt zu einem großen Teil auch für das Produkt bezahlt. Das heißt, die meisten werden den gedanklichen Sprung schaffen, dass wir damit Geld verdienen. Natürlich, ich weiß nicht, ob das wirklich was verhindert oder positiv oder schlecht ist, aber deswegen sind wir nicht quiet, sondern einfach, weil wir keinen großen Sinn darin sehen, ultra laut zu sein.
Wie ist denn das? Gibt es auch Beschwerden? Also ich meine, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wohne jetzt in Hamburg hier an so einer Fahrradstrecke und durch euch kommen jetzt noch viel mehr Menschen da lang gefahren, weil sie das jetzt entdecken und Leute dann sozusagen sagen, hier beim Westermeier durch den Vorgarten musst du fahren, das ist mega geil. da gibt es doch wahrscheinlich Leute, die das richtig scheiße finden und die sich auch mal fragen, wo kommen die ganzen Fahrradfahrer her, die in den letzten Jahren hier nicht waren?
Ja, also einmal ist dein Garten wirklich so geil?
Nein. Es war doch nur ein random Beispiel.
Ein random Beispiel. Also diese Beispiele gibt es. Ich meine, wir haben inzwischen 14 Millionen User in Deutschland. Das ist schon eine signifikante signifikanter Marktanteil von denen, die dann da draußen unterwegs sind, und wir stellen schon fest, dass die wirklich unsere Vorschläge nutzen. Mhm. Und dann passiert es schon, und ich formuliere es mal so, dass die Konflikte, die es draußen in der Welt gibt, dann auch auf einer Plattform ausgetragen werden, und wir die dann in Anführungszeichen managen müssen. Also das Beispiel, dass es durch deinen Garten geht, ist jetzt ein recht einfaches. Das stört deine Privatsphäre, wenn du dich bei Komoot meldest. Dann überprüfen wir, ob das wirklich dein Garten ist oder ob du nur gerne hättest, dass das dein Garten ist, aber in Wirklichkeit halt einfach ein schönes Stück an der Alster ist, das jeder betreten darf. Das sind sehr typische Fälle, und sowas müssen wir überprüfen. Und da stellen wir schon fest, dass das Wachstum der letzten Monate auch dort uns vor Herausforderungen gestellt hat, solche Themen plötzlich zu handeln.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Ich meine, es gibt ja auch andere Fälle. Während du jetzt gerade erzählt hast, stelle ich mir vor, du bist jetzt irgendwie ein Kioskbetreiber für so Fahrradfahrer, und dann könnt ihr dem ja sehr viel Traffic zuführen oder halt auch weniger, oder man kann entdecken, wo sind Routen, wo kann man vielleicht irgendwie ein kleines Restaurant eröffnen, weil da auf einmal so viele Leute langfahren. Also da gibt es wahrscheinlich jetzt zig Cases, wo ihr die echte Welt stark beeinflusst über die App.
Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute auf die positive Incentivierungsidee kommen. Das ist da, und das ist was wir mit unterschiedlichen Stakeholdern machen. Also es gibt Hotels, die in Regionen richtig gute Strecken ausarbeiten oder die besten Highlights scheren, weil sie dann als Hotel präsent sind und gesehen werden. Den ultra cleveren Kioskbetreiber habe ich noch nicht getroffen, aber vielleicht jetzt mit dir, das ein Thema bei uns wird. Es sind dann Leute, oder manchmal verstehe ich es nicht, die dann sich beschweren, dass so viele Wanderer auf meinem Parkplatz sind. Ich mir denke, ja, verkauf ihnen halt das Bier und das Sandwich und freu dich darüber, dass sie da sind. Aber es ist schon mit Corona ein Narrativ entstanden, dass es aus irgendeinem Grund sehr schlecht sein soll, dass Menschen rausgehen, statt sich zu denken, ja, es ist voll geil, dass die rausgehen, und wie kann ich Teil davon sein und das unterstützen.
Aber das heißt jetzt ganz konkreter Marketing-Hack, wenn du jetzt ein Hotel hast, irgendwo auf dem Land, dann könnte man über euch tendenziell Routen anlegen, sich da positionieren, für einen ganz anderen Kanal aufbauen, der dann am Ende für das Hotel für Auslastung sorgt. Gibt es da Beispiele für?
Wir haben Mountainbike-Hotels, die bei uns aktiv sind. Diese Beispiele gibt's. Die Hürde ist verglichen mit vielen, sagen wir mal so, verglichen mit Fake Rezensionen auf Amazon oder Booking deutlich schwieriger, weil du ja für den User valuable Content generieren musst. Wenn du das kannst, sind wir froh, dass du bei uns bist, und die User auch und du dann auch.
Wie lange ist denn so eine Strecke, die man im Schnitt anlegen muss? Also wenn ich jetzt sitze und dann überlege, ich würde auch mal gerne irgendwie Traffic erzeugen über euch, also Menschen anlocken. Was muss ich denn bieten? 20, 30 Kilometer Fahrradstrecke oder?
Die Antwort ist gar nicht so leicht. Authentisch das, was zu deinem Hotel passt. Also wenn du jetzt das Hardcore-Mountainbike-Hotel bist, dann erstellst du nicht komplette Strecken, also als Service dann die komplette Strecke, aber in deiner Destination dann in deinem Vorgarten der beste Trail. Wenn du der Tourenradelwanderer-Hotel bist, dann schaust du, dass du möglichst an einem Radweg oder an einem Fluss oder an einem Kulturgut dein Hotel hast, und lieferst entsprechenden Content. Also ich glaube, unauthentischen Content auf Komoot zu präsentieren, ist noch ein schwieriges Unterfangen oder nicht erfolgsversprechend, sondern wenn du als Hotel dein Publikum gefunden hast, dann kannst du es auch bei Komoot ansprechen. Du wirst das, ich glaube nicht, dass es viele schaffen, authentischen Content auf Komoot zu generieren, obwohl sie das nicht selbst leben oder entsprechende Skills haben.
Gibt es noch andere Hacks, die Menschen jetzt machen? Es ist ja immer so, wo neue Plattformen entstehen. Jetzt haben wir gesagt, ihr habt irgendwie fast 30 Millionen Nutzer. Das ist schon sehr, sehr viele Menschen, die man über euch erreichen kann. Und wenn man jetzt clever auf eurer Plattform agiert, sei es nun der Kiosk, das Hotel, habe ich was nicht gesehen. Was machen noch Menschen, um sozusagen die neue entstehende Infrastruktur auszunutzen?
Da kommen unterschiedliche schlaue Menschen schon auf verschiedene Hacks, aber ich will unser Community und unser Support-Team nicht mit zu viel Arbeit belasten, indem ich die jetzt öffentlich teile.
Okay. Aber die 30 Millionen, in welchem Rhythmus sind die online? Also sind jetzt wahrscheinlich keine Monthly Active User, ne?
Ja, es sind, also die 30 Millionen, die hat man beim Umsatz, da sind jetzt ziemlich genau bei 23 Millionen Usern. Wir haben das Interessante bei Komoot.
Monthly?
Nee, nicht monthly. Das Interessante bei Komoot ist tatsächlich, dass die unterschiedlichen Frequenzen, wie Leute tatsächlich Outdoor-Sport betreiben, sich auch bei der Plattform widerspiegeln. Und deswegen viele typische Metriken, die man sich jetzt angucken würde, also ein DAO-over-MAU-Ratio zum Beispiel, ist bei uns ein sehr, sehr blödes, weil in Anführungszeichen viele Leute halt in Anführungszeichen einmal im Monat rausgehen, radeln, wandern. Und wir haben mehrere Millionen auch an Monthly Actives, die aber von ihrer Frequenz komplett unterschiedlich sind. Also wenn wir uns User-Kohorten angucken, dann ist eins der spannenden Sachen bei Komoot, dass viele Leute 6 Monate verschwinden und im nächsten Jahr wieder 3-mal kommen und dann wieder 6 Monate weg sind. Und das macht jetzt, wenn man sich die Maus anguckt, eine sehr spannende Thematik, die wenig mit anderen Plattformen vergleichbar ist.
Das heißt, ihr habt doch ein starkes Saisongeschäft. Und wenn ich jetzt mir den Kartenkauf vorstelle, dann ist bei euch im Sommer auch richtig was los und dann im Winter wird es ein bisschen ruhiger.
Genau. Egal, ob das der Kartenkauf wie auch die Touren, die hochgeladen oder geplant werden. Man sieht immer so einen Weihnachtsurlaubspeak oder ein Neujahrsgute-Vorsätze-Peak. Aber per se ist unser Geschäft extrem wetterabhängig. Also man kann mit unseren Userzahlen auch sehr gutes Wetter messen.
Wie groß ist denn Mallorca für euch? Gibt's da viele Touren?
Ja. Also man sieht schon, dass das für viele Outdoor-Sportler eine gern genommene Urlaubsdestination ist.
Noch irgendwelche anderen, die man sich auf den Blick hat? Wo fahren Deutsche jetzt aktuell hin und kaufen Touren?
Also tatsächlich ist innerdeutschland ein Riesenthema. Also der Wochenendausflug geht halt ruckzuck 200-300 Kilometer weg. Oder dann in die Alpenländer, Österreich, Schweiz, Südtirol.
Okay, das heißt, da sind auch die meisten Touren dann? Also die meisten Käufe oder das ist am meisten Nachgefragte?
Da sind die meisten Touren außerhalb der Heimatregion. Also es ist wieder, die meisten Leute machen die Feierabend-Wochenendtour. Also du machst irgendwie, einfach ein dummes Beispiel zu nehmen, 10-mal machst du eine Tour daheim, einmal in der Urlaubsdestination. Und wenn du sie dann in der Urlaubsdestination machst, dann ist Österreich, Schweiz, Innerdeutschland und ja, Mallorca ist schon auch ein Thema.
Und gibt es da nicht auch irgendwelche Trends, dass man sieht, die Menschen fahren jetzt auch in Tschechien oder in irgendwelchen entlegeneren Regionen, auf die man nicht sofort kommt?
Ja, die gibt's schon. Es ist immer so ein bisschen die Frage für mich, inwieweit ist denn Komoot ein valides Messinstrument dafür oder ist in Anführungszeichen unser Wachstum in neuen Märkten da viel entscheidender? Also ich würde jetzt sagen, für die meisten dieser Fragen oder für viele dieser Fragen macht mal besser eine repräsentative Studie, als dass man unsere Daten heranzieht, weil auch ganz viel Wachstum bei uns, egal ob in Regionen oder pro Sportart oder ähnliches, durch unsere Aktivitäten getrieben werden und nicht der Markttrend sind.
Mhm. Seid ihr denn sehr eng mit eurer Community? Auch trefft ihr die mal persönlich? Habt ihr da zu den Top-Creatern also einen Austausch oder passiert das alles und ihr halt verhaltet euch eher passiv?
Nee, wir haben ein sehr, sehr großes Community-Team. Und das, egal ob das, oder zum Teil geht das in Richtung Top-Creator und zu einem Teil geht das in Richtung die Core-Communities, die dann die Trendsetter oder die Szene für unterschiedlichen Sportarten. Und sehr, sehr oft fällt das überein. Und dort haben wir ein sehr, sehr guten Kontakt, / relativ viele Community Manager.
War es für euch entscheidend, dass die Stiftung Warentest euch nochmal gekürt hat als Testsieger bei den Wander-Apps zum Beispiel? Ist sowas, spürt man sowas?
Das ist auf jeden Fall, schadet das nicht. Und das ist für uns eine große Ehre, dass wir das geschafft haben. Es ist aber auch nicht so bei der Größenordnung, die wir im Dachmarkt haben, dass wir deswegen neue Server kaufen müssen. Das passiert nicht. Also wir merken, solche oder weil wir in irgendeinem Media sind, gehen plötzlich die Downloadzahlen riesig hoch. Das merken wir nicht, sondern das ist primär Word of Mouth. Nach dem Wochenende, wann du deinen Kumpel getroffen hast zum Rausgehen, das ist der viel größere Hebel als Stiftung Warentest.
Okay. Also das heißt, User Acquisition Cost werden dadurch nicht geimpacted?
Natürlich langfristig in jedem Fall. Aber es ist nicht so, dass wir einen direkt korrelierbaren Effekt sehen.
Okay. Was ist denn euer, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, ihr macht sehr viel Word of Mouth. Gibt es denn irgendeinen Paid-Kanal, wo ihr so mal User Acquisition Costs habt, die sich sofort rechnen, wo du weißt, wenn ich da Geld ausgebe, die Leute kaufen dann auch am Ende eine Karte oder schließen ein Abo ab?
Ja, wir machen das über Search Ads. Search Ads auf Downloads funktionieren sehr, sehr gut. Wir haben schon den Vorteil, dass wir dort sehr erfolgreich investieren können.
Das heißt, am Ende ist Google euer bester Kanal?
Google, aber auch Apple App Store, gehen ja auch die Install-Ads. Facebook ist ein Thema. Primär, das sind die Themen, die wir auf der Performance-Seite machen.
Und so die ganz großen Sachen, also in die Breite zu gehen, Fernsehwerbung oder so, macht keinen Sinn?
Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Noch machen wir es nicht.
Einfach weil keine Ressourcen?
Weil keine Ressourcen auf der Team-Skalierungsseite und wir noch nicht zu der Entscheidung gekommen sind, wo wir sagen, war voll geil, wir machen jetzt mal Werbung für eine Tagesschau.
Ich meine, wenn man sich die Größe anguckt der Community und auch die Touren, also nicht in den Heimatregionen und so und dann die guten Vorsätze, dann könnt ihr ja schon so ein bisschen Parship-artig im Januar im Fernsehen alles voll buchen.
Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Überlegungen. ein Thema ist, dass wir, wo kommen wir her? Wir sind ein extrem produktgetriebenes Team, wachsen übers Produkt, über die Community. Das ist das, wo wir wirklich, wirklich stark sind. Und wir sind jetzt dran, solche Teams auch intern aufzubauen, um solche Fragen anständig beantworten zu können. Mhm. Da stehen wir, dass wir, wenn man sich einen Dachmarkt anguckt, dass wir dort ein Team aufbauen, wo man dann sagen kann, macht Fernsehwerbung Sinn oder nicht? Ich habe das Problem, dass ich da nicht der richtige Ansprechpartner bin oder kein Knowledge habe, um sowas zu tun. Aber wir freuen uns über viele Bewerbungen und Mitarbeiter, die solche Fragen beantworten können.
Was für eine Reichweite haben eigentlich die größten Influencer auf eurer Plattform? Also wenn ich mich da jetzt hocharbeite, kann ich dann auch so eine Art, weiß ich nicht, Lena Gerke sein von Komoot und da habe ich dann irgendwie voll mit einer Tausend von Leuten?
Ob es Lena Gerke schafft, weiß ich nicht. Aber es gibt die Leute, die geilen Content generieren und produzieren. Es gibt schon Leute, die haben ein paar 10.000 Follower.
Okay, wow. Die könnte man dann auch wieder monetarisieren. Also gehen die hin und machen da was draus?
Ob die das schon machen, weiß ich nicht. Das ist ja in Anführungszeichen ähnlich wie bei Instagram. Die können es ja auch an uns vorbei machen. Und für uns ist das jetzt ein Thema, wo ich sage, ja, wenn die ihre Reichweite monetarisieren, geil, das freut mich.
Aber ich meine, 10.000 Follower ist ja schon in der Nische oder in der Zielgruppe, der Qualität. Also vielleicht ist das neuer Berufszweig jetzt. Komoot-Influencer,
ja, vielleicht ist das, freut mich und glaube, ist schon eine Richtung, in die wir gehen. Ich meine, wenn wir eine erfolgreiche Content-Creating-Community haben, dann ist das in jedem Fall nicht immer.
Es gibt da immer nur ein Erfolgsrezept bei Plattformen, früh dabei sein.
Ja, es hilft in jedem Fall. Also musst du deinen Garten doch selber auf Komoot stellen.
Ja. Bist du selber auch noch sehr aktiv da? Also bist du nach wie vor, ich glaube, aus dem Allgäu habt ihr mal angefangen, irgendwie Touren aufzubauen. Machst du noch viele Touren, die du hochlädst und so?
Also ich komme ursprünglich aus dem Kleinwalsertal, genau, da haben wir angefangen. Ich schaue schon, dass ich viel rausgehe und draußen unterwegs bin. Ich meine, unser Company-Setup mit Remote First ermöglicht das ja auch, dass ich in Anführungszeichen auf dem Dorf lebe und dann die Vorzüge des Dorfes auch genießen kann. Und ich gehe schon egal ob mit der Familie oder selber mit dem Rennrad raus und lade das auch bei Komoot hoch, ja.
Gibt es kein richtiges Büro von euch? Sitzt ihr alle dezentral?
In Deutschland muss man immer ein Büro, / auf jeden Fall einen Briefkasten haben. Wir haben ein Büro in Potsdam, unser Stammsitz. Denn das gibt es. Die meisten Leute, oder na, die meisten ist vielleicht falsch, 60% unserer Leute arbeiten auch von Büros aus, also kein Homeoffice. Und ich denke, das ist jetzt, wenn man sich die ganze Corona und Remote Work und Homeoffice, man muss, glaube ich, damit man das erfolgreich macht, dort schon sehr, sehr gut sich drum kümmern, was denn die Leute machen und wie wirklich. Und bei uns sind 60% der Leute remote, aber in Offices. Und auch ich arbeite nicht von zu Hause aus in meinem, keine Ahnung, kleinen Stübchen, sondern in einem Büro einen Kilometer weg von zu Hause.
Das heißt, in dem Potsdamer Büro sitzen dann irgendwie nur 20, 25 Leute rum?
Ein bisschen weniger. Und wir treffen uns dort für so Sachen wie die Board-Meetings. Aber per se sind die Leute inzwischen in, ich glaube, 14 europäischen Ländern verteilt und in den meisten Städten oder ähnliches sind es immer nur ein, zwei Leute, die dort leben und arbeiten. Innsbruck beispielsweise ist einer der Hotspots.
Okay, und da leben dann eure Entwickler oder Content-Producer, Marketing-Leute?
Egal eigentlich. Also du kannst bei uns tatsächlich arbeiten, von wo aus du willst. Und Innsbruck ist jetzt ein Beispiel, wo sowohl Entwickler als auch Marketing-Leute leben, einfach weil von der Lebensqualität, wenn es einem um Outdoor geht, sehr, sehr hoch ist. Und umgekehrt bieten wir ein Umfeld, wo es tatsächlich wurscht ist, wovon du arbeitest oder woher du arbeitest, solange, und das ist eins der Themen, die wir bei Remote aufgesetzt haben, wir machen keine asynchrone Arbeit. Das heißt, du musst in europäischen Zeitzonen dich aufhalten. Aber dann ist uns das völlig egal und zwischendurch, in Anführungszeichen, weiß ich auch nicht, wo die Leute sind.
Sagen wir jetzt bei dem Remote-Working-Modell, da ist ja so, dass viele das auch quasi aus der Not heraus gemacht haben mit Corona, wie ihr, aber jetzt halt zurückdrehen und auch wir überlegen zu sagen, hey, wir machen 3 Tage Büro, 2 Tage Homeoffice und so. Da bist du aber kein Fan von.
Nee, also einmal haben wir ein Remote-First schon weit vor Corona gebaut, was dann für uns auch ein großer, großer Vorteil gegenüber allen anderen waren, die dazu geforced wurden. Und wir sind da kein Freund davon, weil ich mir denke, dass man sich das Schlechte aller Welten kauft. Warum machen wir Remote? Weil wir den Leuten ermöglichen wollen, zu leben, wo auch immer sie wollen. Und in dem Moment, wo ich 2 Tage zurück, in Anführungszeichen, ins Büro muss, kann ich nicht mehr leben, wo ich will, sondern muss im Prinzip immer noch am selben Standort leben. Und deswegen sehe ich da keinen wirklichen Vorteil drin. Und umgekehrt sagen wir auch, dass alle Prozesse, und da geht es ja primär um Kommunikation und wie funktioniert der Austausch, wenn man remote geht, dabei auch funktionieren müssen. Und das ist manchmal mit Arbeit verbunden und neuer Kreativität verbunden. Wie schafft man das wirklich? Aber auch wir hatten vorher, dass wir 6 Gründer sind. Wir machen alle Strategie-Meetings. Alles muss remote funktionieren, weil wir sagen, wenn das nicht funktioniert, wird die Company langsam, weil wir uns nur alle Quartal zur Strategie unterhalten können und nicht, wenn es sein muss. Und deswegen denken wir, dass man remote entweder ganz oder gar nicht macht. Aber diese 2 Tage, 3 Tage Modelle sehe ich den Vorteil nicht.
Und du glaubst auch, dass die Firma, wenn ihr jetzt mal, sagen wir mal, 500 Leute seid eines Tages, dass man das dann weiter so durchziehen kann?
Ja, gibt es ja auch inzwischen sehr erfolgreiche Beispiele, die das schaffen.
Auf jeden Fall.
Trello ist so ein Beispiel, die das sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Und ich hoffe schon auch, dass wir dort nicht nur auf der Produktseite, sondern auch wie man arbeitet und was man arbeitet. Also wir sind schon einer der Vorreiter und das ist jetzt positiv, weil wir Leute ein attraktives Arbeitsumfeld bieten können. Ist umgekehrt schon auch mit Lernen verbunden. Wo muss man Prozesse wie ausgestalten? Was macht man, dass man trotzdem eine große Teambindung hat? Wie Leute sich persönlich kennenlernen. Das sind schon Themen, über die wir uns mehr Gedanken machen müssen, als wir uns vielleicht machen müssen, wenn wir an einem Standort sind. Aber für uns war das eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, um auf dem Arbeitsmarkt kompetitiv zu sein oder halt was ganz anderes bieten zu können als viele andere. Und da, glaube ich, sind wir schon, bieten wir ein Arbeitsumfeld, was einmalig nicht ist, aber seinesgleichen wahrscheinlich sucht.
Okay, also das klingt ein bisschen wie die Zukunft des New Work oder des Arbeitens, gleichzeitig vor allen Dingen der Outdoor-Aktivitäten. Danke dir für die Einblicke, und wie gesagt, es gibt nicht so viele, insofern besonderen Dank, dass wir da jemand sein konnten, dem du ein bisschen was erzählt hast.
Ich sag danke, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
Ja, absolut. Ich wär auch gerne bei dem Dorf vorbeigekommen, hatten es versucht. Am Ende ist es jetzt remote geworden.
Ja.
Passt auch zu euch.
Wollte gerade sagen, wir sind daran schon gewöhnt, dass es funktioniert immer auch remote.
Alles klar. Danke dir, Markus.
Danke dir. Ciao.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams, und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.